Das ist dann auch schon die vierte Folge des Trinkfest-Podcasts. In diesem Fall sogar eine kleine Premiere, denn es ist die erste Folge, die wir nicht zusammen mit dem besprechenden Winzer machen, sondern in diesem Fall mit zwei Sommeliers, genau gesagt dem Stefan Grabler und Markus Hirschler. Die beiden, die die Grapes Wine Bar in München leiten. Und die Gründe hierfür sind recht pragmatischer Natur. Denn erstens sind beide wahnsinnig spannende, charismatische und sympathische Gäste. Und zweitens muss man gerade vielleicht auch einfach nicht wegen einem Podcast 1000 Kilometer an die Loire fahren. Von daher wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß mit dem folgenden Podcast. So, ein herzliches Grüß Gott heute aus dem Grapes in München. Wir haben die adretten jungen Sommeliers, den Markus Hirschler und den Stefan Grabler zu Gast. Jungs, wollt ihr euch mal kurz vorstellen?
Ja, einen wunderschönen Marius. Vielen Dank für die Einladung. Ich muss dir recht geben, bis auf das Jung. Ja. Jungs waren wir vor 5 Jahren, wenn wir den Laden aufgesperrt haben, sind wir nicht mehr. Mein Name ist Markus Hirschler, bin gebürtiger Österreicher, gleich wie mein Kollege Stefan. Bin aus Niederösterreich, bin jetzt seit 6 Jahren in München, war zuvor Chefsommelier im Sofitel und wie gesagt, seit fast 5 Jahren leiten wir jetzt zusammen die Grapes Weinbar im Herzen der Stadt. Ich gebe weiter.
Ja, auch von mir, Marius, vielen, vielen Dank für die Einladung. Wenn es ums Thema Sauvignon geht, bin ich ja immer vorne mit dabei, erste Reihe fußfrei. Bin gebürtiger Südsteirer und mache jetzt seit fast 5 Jahren mit Markus eben das Grapes in München zusammen, war zuvor ein bisschen in Berlin unterwegs, ein bisschen in Hamburg. Und ja, wenn ich nicht gerade bei der Küchenschlacht zu sehen bin, dann trinke ich gern.
Sehr stark. Jetzt zu dem Punkt, warum sind wir hier? Weil wir sprechen ja eigentlich über das Thema Sancerre, also die Loire, und wir haben eigentlich einen Winzer, Claude Riffaut oder Stéphane Riffaut in dem Fall. Und eigentlich sollten wir ja mit dem drüber sprechen, nur ist es aktuell gerade ein bisschen schwierig. Wie gesagt, ich als Deutscher habe nicht so den Bezug zur Rebsorte. Und dann habe ich mir doch gedacht, ich kenne zwei Österreicher, die das schon deutlich mehr haben als ich. Und dann lag es nahe, dass wir nach München fahren und mit dem Stefan und mit dem Markus drüber quatschen. Stefan, du bist Steirer. Was hast du denn für einen persönlichen Bezug zu Rebsorte? Oder anders gefragt, was macht für dich denn einen richtig guten Sauvignon Blanc aus?
Ja, Sauvignon ist ja so, bei uns fließt ja Sauvignon quasi in den Adern. Wir wachsen ja mit Sauvignon auf, so egal ob... Ja, genau. Es ist bei uns in der Südsteiermark ist Sauvignon genauso bedeutend wie für den Rheingauer oder so, der Riesling, definitiv. Und einen guten Sauvignon zu machen, ist glaube ich, nicht so leicht, weil so die Masse ist halt so ein bisschen kitschig, ein bisschen litschig, ein bisschen Ananas. Dieses, ich will jetzt nicht wie die Neuseeländer schimpfen, aber dieses Neuseeland-Scheißdreck-Sauvignon, was halt so kriegst für 3-4 Euro irgendwo im Regal, was dann mit Aromahefen zugeklatscht ist.
Das ist dann übrigens auch das Hauptfeindbild für meine Aversion gegenüber der Rebsorte. Ansonsten gibt es da tolle Sachen natürlich.
Ja, wobei ich sagen muss, dass so die Spitze des Sauvignons ist schon sehr, sehr klein, glaube ich. So die wirklich absoluten grandiosen Weine, da gibt es nicht ganz so viel. Und ich finde, da haben wir mit dem Armin-Themen in der Südsteiermark einfach auch wirklich die Benchmark, was diese Rebsorte angeht. Und das ist für mich auch genau der Stil, den ich an Sauvignon schätze und auch sehr, sehr gern habe. Bisschen knackiger, bisschen karger, darf ein bisschen Gerbstoff haben, nicht so dieses kitschige, überfruchtige. Und ich glaube, da gibst du mir recht, Markus, das ist einfach nicht unser Stil.
Das stimmt auf jeden Fall, ja, wie bei allen anderen Rebsorten. Es gibt sehr, sehr, sehr viel Scheiße. Und wie Stefan schon gesagt hat oder richtig gesagt hat, die Spitze ist sehr klein. Dennoch sind wir sehr froh, dass wir in unserem Land Österreich mit Sicherheit auch die Spitze haben, aber auch an der Loire. Also wenn wir Sommeliers oder Winzer über Sauvignon sprechen, dann denken wir sofort an Österreich, also an die Steiermark und an die Loire in Frankreich. Und Stefan, gib mir recht, du wurdest ja sogar im Zierek gezeugt, oder?
Ja, tatsächlich. Das ist mein Geburtsberg.
Gut zu wissen. Sagst du mir noch die Quadratmeter, dann weiß ich, wo ich hinlaufen darf.
Ja, das gebe ich dir.
Ja, genau. Ich würde auch sagen, ja. Kehle ist schon trocken, wie sie hört.
Wir haben ein Glas. Im Glas haben wir 2020 Sancerre von Claude Rivaud. Und,
danke dir.
Ja, es ist natürlich so, dass es keine trockene Veranstaltung ist. Wir verkosten die Weine selbstverständlich. Es geht ja speziell um die Weine von Claude Rivaud. Das ist so der neue, ja, wird schon ein bisschen gehypt auch mittlerweile. An der Loire, ein Gebiet, was ja eigentlich, oder speziell das Sancerre-Gebiet, was ja eigentlich schon recht abgegrast ist und wo es nicht mehr viel Neues zu entdecken gibt, vermeintlich. Und umso froh waren wir dann letztlich auch, dass es jetzt der Rivaud auf den deutschen Markt geschafft hat. Und dann legen wir doch tatsächlich mal los. Wie gesagt, Stefan, du hast schon vorgestellt, der 2020er.
Na, in der Nase schon mal schöne, dezente Frucht, ja. Also es springt nicht in die Nase, was schon mal sehr, sehr gut ist, ja. Also es ist nicht zu aromatisch, um das genauer zu erklären. Ein bisschen was Jodiges habe ich mit dabei, sprich Salz.
So ganz leicht so Feuerstein. Ich finde die Mineralik in der Nase, finde ich sehr schön. Es wirkt in der Nase, wirkt sehr zart, sehr, sehr fein. Nicht, wie Marco sagt, dieses ganz überaromatische, das hat es nicht. Und das gefällt mir in der Nase schon mal wirklich, wirklich sehr, sehr gut.
Und es geht eigentlich am Gaumen so weiter. Ja. Also man hat nicht diese kitschige Frucht. Man hat Zug, Salz, trotzdem eine schöne Cremigkeit, Trinkigkeit. Und es macht auf alle Fälle Spaß, oder? Schon der Einstieg.
Ja, definitiv. Wir haben das so vor einer halben Stunde haben wir das aufgemacht und dann dachten wir uns, wirkt ein bisschen breit. Ich finde jetzt, wo es eine halbe Stunde Luft hat, wird es auf alle Fälle auch am Gaumen harmonischer. Der doch hohe Alkohol mit 14 Umdrehungen ist besser eingebunden. Und ich finde, das hat nichts mit dem Bild von Sancerre zu tun, was man so in der breiten Masse kennt.
Und, aber was du auch richtig erwähnt hast, was wir vielleicht nochmal in den Vordergrund drücken müssen, Luft geben, ja. Gebt den Weinen Luft. Ihr schadet dem Wein nicht, im Gegenteil, meistens fördert ihr den Wein. Gebt ihm Zeit, gebt ihm Luft, lasst ihn gut temperieren, nicht zu kalt trinken, gerne zu kalt aufmachen und dann kurz stehen lassen. Und ihr werdet sehen, das bringt dem Wein wirklich viel und euch auch danach, ja.
Ja, also ich glaube, das ist ganz richtig. Also man schmeckt vor allem wirklich stark, also er hat einen richtig schönen Schmelz, ist auch ein bisschen konzentrierter auch, also jetzt nicht so der leichtfüßige Sauvignon Blanc, sondern hat so ein bisschen Kraft auch, also Struktur und Kraft. Aber an sich halt für einen Einstieg wirklich eine ganz, ganz passable Angelegenheit, würde ich sagen.
Für den Preis im Einstieg.
Er muss liefern, das ist richtig. Der Stéphane Rivaud, also der... Das Weingut Claude Rivaud heute leitet, hat ja im Burgund gelernt, genau gesagt bei Olivier Le Flaive. Der Bruder selbst ist heute noch Kellermeister bei Etienne Saucer. Schmeckt man das? Kann man irgendwie so ein bisschen den Übergang zum Burgund ein bisschen rausschmecken? Ist da irgendwas noch vorhanden?
Mit Sicherheit, ja. Also wie ich vorher auch schon erwähnt habe, diese Salzigkeit, man merkt dezent das Holz im Hintergrund. Es wurde... sagen wir, sehr burgundisch gearbeitet. Ja. Also wenn man nicht weiß, wir Sommeliers verkosten ja auch sehr viel blind. Wenn man das nicht weiß, man könnte schon durch die dezente Frucht auch in Richtung Chardonnay gehen. Ja. Am Gaumen auch, diese Cremigkeit, das leichte Salz, Kraft, Körper, man würde davon ausgehen, dass es ein warmer Jahrgang war. Ist 20 auch, oder bin ich falsch unterwegs an der Loire?
Ja. Dass es ein bisschen wärmer war. Ja. Also, ich habe bisher nicht viel gesehen, was wenig Alkohol hatte, sagt man. Wir haben ja hier 14%. Die schmeckt man, aber die sind sehr, sehr schön integriert. Also es ist auf jeden Fall ein bisschen wärmer.
Ja, absolut. Eben was Markus sagt, dieses salzige, schöne, gut eingebundene, nicht zu aromatische, lässt erahnen, dass der Mensch auf alle Fälle irgendwann mal in seinem Leben was mit einer Burgunder Rebsorte zu tun hatte. Und hat das sehr, sehr gut gemacht. Auf alle Fälle.
Nächster Wein, Stefan, trink aus.
Ja, Stefan, du hast gerade angeschnitten schon, als du gesagt hast, mineralisch. Die Region Sancerre steht ja fast wie keine zweite für dieses Thema Mineralität. Also wir haben hier Sillet-Böden, wir haben Feuersteinböden, wir haben Muschelkalkböden. In dem Fall haben wir auch jetzt gerade der zweite Wein, der Le Chassin, der ist Muschelkalk, verwittert so ein bisschen mit ein bisschen Schiefereinschlüssen. Bisschen allgemeiner gefragt, das Thema Mineralität, Wein, schmeckt man das? Kann man schmecken und wie?
Ja, das ist immer so ein bisschen das, was was wir uns vielleicht bildhaft in unserem Kopf zusammenmalen, wenn wir einen Wein probieren und dann versuchen zu erschmecken, auf welchem Boden dass er steht. Der Boden ist schon Transmitter irgendwo, auch für Geschmack. Natürlich schmeckt ein Veltliner, der auf einem fetten Lehmboden stand, schmeckt das am Gaumen anders wie Riesling, der auf Schiefer stand. Ich bilde mir eines zu schmecken. Ob das die Wahrheit ist oder nicht, kann ich so nicht sagen. Ich glaube schon, dass man Boden und dass man Mineralik irgendwo am Gaumen oder in der Nase spürt und irgendwo wahrnehmen kann. Ob ich jetzt einen Kalkboden erschmecken kann, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht.
Also was ich ja auch immer aus dem privaten Umfeld und ihr wahrscheinlich noch genauso häufig, es gibt so ein paar Verkoster, die sitzen dran und die sagen dir, ist es jetzt im Merceau Letellier oder ist es der Nachbarweingarten oder ist es sonst was? Also irgendwas muss ja dran sein, weil die nageln das ja teilweise so pervers.
Absolut.
Und ich muss da ganz offen und ehrlich sagen, ich verkoste viel, aber ich glaube, da haben wir auch noch ein bisschen Zeit vor uns, wo man das auch ein bisschen üben kann, weil ich denke mal, das erfordert einfach unfassbar viel Erfahrung. Was es einem aber sagt, finde ich, dass es irgendwo dann doch geht, oder?
Auf jeden Fall. Also ich gebe dem Stefan auch recht. Und ich bestätige das, also Kalkboden etc. und Schiefer kann man auf jeden Fall rausschmecken. Ja. Kommt natürlich auch immer auf den Winzerstil drauf an. Will der Winzer das, will er es nicht? Ich glaube jetzt nicht, dass man bei dem 3,99 Lidl-Wein was rausschmecken kann, außer die Reinzuchthefe. Aber das verkosten wir heute Gott sei Dank nicht. Vielleicht mal kurz zum nächsten Wein. Ja. Wir haben den Le Chassaigne. Ja. Das ist im Prinzip eine Reihe drüber, oder?
Genau,
über den Einstieg.
Er baut ja dann oberhalb vom Einstieg, der Clos Riffaut oder Stefan Riffaut, baut ja die dann auch sehr, sehr einzeln aus, also und die einzelnen Parzellen dann. Und Le Chassaigne ist eigentlich, wie gesagt, ein Bodentyp, der relativ häufig an der Loire vorkommt und auch singulär für den Boden steht. Und das ist eben dieser verwitterte Muschelkalk. Also man hat so ein bisschen dieses Kalkige, dieses Steinige, wo man dann tatsächlich auch schon wieder so ein bisschen ins Burgund rüber schielen kann. Weil letztlich ist das Sancerre ja wirklich bloß ein Steinwurf vom Chablis entfernt, was man ja nicht gar nicht weiß. Also das ist, muss auch ehrlich sagen, man sieht es immer erst, wenn man die Landkarten anschaut. Thema Loire als Ganzes. Also ihr seht ja gerade auf den Weinkarten, in den Szeneweinen war es auch bei euch wahrscheinlich. Da wird ja Anjou, Bourgogne, Saumur wird ja rauf und runter gesoffen und die ganzen Instagram-Sample, die saufen ja nur noch so ein Zeug. Ist nicht böse gemeint, das ist berechtigt, weil so Chenin Blanc und Cabernet Franc, das kann richtig geil sein. Das sind teilweise die größten Weine der Welt, wenn wir von Clos Rougeard und Co. sprechen. Sancerre ist ein bisschen stiefmütterlich. Ich glaube, der Hype war vor 20, 30 Jahren, da galt es, glaube ich, somit als das Größte. Ist es ein bisschen aus der Zeit gefallen?
Ja, ich glaube, dass das Sancerre, diese Region einfach so ein bisschen verwunschen ist. Ein bisschen da noch im Dornröschenschlaf noch steckt und sehr, sehr traditionell ist, mit diesem traditionellen Dasein natürlich auch einen extremen Erfolg hat. Das darf man nicht vergessen. Ich meine, Sancerre wird ja in der breiten Masse, hat ja auch einen Namen. Das ist, wenn man mit einem Otto Normal-Gast spricht und er sagt, der will Sancerre, dann will er einfach einen leichten, frischen Sauvignon Blanc.
Im besten Falle weiß er nicht mal, ob es Sauvignon Blanc ist.
Das ist im besten Fall, genau. Ja, genau ja, das ist ja oft so, dass das stimmt, ja, hast du recht, dass die Leute gar nicht wissen, dass es Sauvignon ist. Aber die Region hat einfach ein Renommee und die Region ist nicht unbekannt. Aber ich sag mal so, in der jetzigen Sommelier-Szene einfach ein bisschen verschlafen. Da fehlt es, glaube ich, so ein bisschen an Erneuerungen und an einem neuen Image, an einem jüngeren Image. Und vielleicht müsste man da so die Biodynamie, die ja in dem Fall schon sehr stark gelebt wird, einfach noch einen Ticken krasser machen und dann geht da auch wieder ein bisschen was. Was ja, meinst du dazu?
Vor allem, ich glaube, es gibt auch noch viele, viele Weingüter, die in Sancerre oder rundherum liegen, aber keinen Sancerre produzieren, sondern sie produzieren Vin de France, also im Prinzip der Landwein, weil sie sich vielleicht mit der Rebsorte, mit der AOC, also AOP, mit der Appellation, ja, mit der Region nicht widerspiegeln oder nicht finden können. Und sie produzieren dann einfach geilen Freakstoff, also Naturweine, die nicht unter Sancerre fallen. Ja.
Wenn wir jetzt gerade so drüber gesprochen haben, ich fand es sehr gut gesagt, es ist ein bisschen aus der Zeit gefallen, es ist sehr traditionell, sehr klassisch. So ein bisschen wie es Rheingau. Also du hast so ja. dieses Mineralische, du hast diese ganz traditionellen Winzer und selbst die, die da als Freaks gelten, also beispielsweise, und jetzt kommt eigentlich ein Name, der eigentlich mit Freak nichts zu tun hat, beispielsweise Peter Jakob Kühn, der ganz klassische Rieslinge macht. Und ich glaube, das ist tatsächlich das, was gerade am Sancerre fehlt, dass es da vielleicht nicht gerade die innovativsten Produzenten gibt. Jetzt Clorifaux, gerade schon angesprochen, ist ein komplett biodynamisches Weingut, wobei das ja bloß die halbe Miete ist bei sowas. Und dann,
Ich glaube, dass da, wenn man das rebsortenmäßig mit der Südsteiermark vergleicht, in Südsteiermark arbeitet ja im Sauvignon-Bereich Muster, Ceppe und Co. schon auch extrem bio, ja, unfiltriert und so weiter. Ich glaube schon, wenn das Sancerre die Eier hätte, in diese Richtung zu gehen, dass das viele Betriebe Erfolg bringen könnte. Glaube ich schon. Aber ich glaube, dass es einfach viele Betriebe gibt, die Sancerre draufschreiben, die super erfolgreich damit sind. Die haben da, glaube ich, kein Problem damit, das irgendwie zu verdicken und zu verchecken. Und das mag jetzt uns vielleicht nicht 100% schmecken. Und die brauchen vielleicht auch diesen biodynamischen Twist oder diesen Natur-Twist oder Natur-Hype, wenn man das so sagen darf oder soll oder will, wie auch immer. Vielleicht brauchen die das einfach nicht. Das ist vielleicht eine Region, die einfach super, super happy ist. Aber es gibt ja auch Produzenten, Markus, die komplett bio arbeiten.
Richtig, zum Beispiel Sebastian Riffon. Ja, genau. Namensvetter, ja. Sind super, super schöne Sancerre Naturweine, ja. Aus der Rebsorte Sauvignon Blanc. Von leichter, freaky Einstieg bis rauf zu viel, viel Maischestandzeit, also Kontakt mit den Trauben. Gibt wirklich gute Beispiele auch dafür, ja. Aber wie Stefan schon erwähnt hat, ich glaube, teilweise fehlt ihnen einfach die nötigen Eier, um ein bisschen mehr Gas zu geben, ein bisschen freakiger zu werden.
Aber das ist, wie gerade schon gesagt, wenn ich jetzt mal nochmal die Parallele ins Rheingau ziehe, wer mal einen großen Sillet getrunken hat von Dagenau, der weiß, dass diese Stilistik auch absolute Berechtigung hat. Das ist großartig. Und dann, wer einen großen Schlossberg von der Theresa Breuer säuft, der weiß auch, dass es einfach Weltklasse ist. Auch wenn es vielleicht nicht das schickste Etikett hat, das hipste hat, sondern ob es einfach nur ein saugut gemachter Wein ist. Und das ist, glaube ich.
Auch wenn es vielleicht nicht das super innovativste ist. Das ist einfach oft sind ja Traditionen auch schön. Oft ist auch die Klassik sehr, sehr, sehr schön. Keiner beschwert sich, dass die großen Burgunder seit 50 Jahren gleich geil schmecken. Genauso kann auch ein Dagenau, der halt die Weine seit Ewigkeiten gleich macht, können auch genauso groß sein und genauso cool, geil und stark schmecken.
You'll never change a winning team. Ich würde sagen, wir verkosten den zweiten Wein mal. Jetzt besagter Le Chassagne. Kurz angeschnitten haben wir es ja schon. Also das ist so die zweite Reihe. Also wir sprechen dann auch schon von den Grüß mehr oder weniger von Clorifaux. Das ist preislich dann natürlich auch schon ein bisschen höher, wobei es verglichen zur Basis eigentlich geht. Aber ich finde, wir haben einen ziemlichen Qualitätssprung.
In der Nase hat man wieder dieses ganz leichte, ganz zarte, ganz elegante, super balancierte. Aber ich finde, am Gaumen merkst du schon, dass das bedeutend mehr Pfiff hat. Das ist viel harmonischer, das ist eingebundener. Der Alkohol, auch hier wieder 14 am Etikett, ist aber viel, viel balancierter und steht dem Wein auch viel, viel besser.
Du musst auch sagen, es ist 2019, also ein Jahr reifer, es ist besser eingebunden, der Wein hatte mehr Zeit als der 20er logischerweise. Wie Stefan sagte, in der Nase Man merkt, dass es Sauvignon Blanc ist, ja, es hat eine Spur mehr Reife, Gaumen, aber mehr Struktur, Grip, auch wieder diese Salzigkeit.
Das ist einfach etwas schmelziger, etwas wärmer, etwas dichter und konzentrierter, aber auf jeden Fall ein ganz schönes Ding. Und da kommen wir wieder zum Gleichen, was wir beim ersten Mal gesagt haben, einfach Luft geben. Das Ding braucht wirklich Luft. Also wir haben es gerade am Anfang verkostet, waren ein bisschen perplex auch, haben uns angeschaut, haben uns gedacht, okay, das ist vielleicht einfach ein bisschen verschlossen noch, wirkt etwas diffus, aber wenn es Luft kriegt, dann wird es ein richtig schön runder, schmelziger und trotzdem irgendwie auch typischer Sauvignon Blanc. Stefan, noch was Spezielles an dich. Ich habe ja am Anfang schon mal angesprochen, dass ich Sauvignon Blanc ein bisschen skeptisch gegenüberstehe. Du als Steirer hast einen anderen Bezug dazu, das ist ganz klar. Ist es eine missverstandene Rebsorte? Wenn wir jetzt sowas wie das hier trinken, dann sprechen wir ja nicht von so generischen Sauvignon Blanc, die mit dem Vollernter irgendwo geholt werden, sondern von wirklich komplexen Sachen und mit dem kann ich was anfangen.
Ja, wie wir Scrapes aufgemacht haben, musste ich den Markus auch erstmal bekehren, dass Sauvignon eine grandiose Rebsorte ist. Sauvignon ist, glaube ich, eine Diva. Sauvignon ist oft wenn es mit diesen Aromahefen vergoren wird, ist Sauvignon halt einfach wirklich kitschig, parfümiert und wirklich auch echt ein Scheißdreck. Das muss man echt so sagen, wenn es da, wie du sagst, wenn du dieses Vollernter-Zeug saufen musst.
Sauvignon ist ein bisschen wie Naturwein. Du hast 95% richtigen Schrott, aber 5% kann ganz großartig sein. Ein bisschen provozieren muss man auch noch.
gut gesagt, ja, es gibt halt wirklich viel Müll. Und ich glaube, dass wir hier in Mitteleuropa eh verschont sind von diesem ganz großen Sauvignon-Scheißdreck, den es auf der Welt gibt. Weil wir halt einfach mit der Südsteiermark ein Qualitätsweinanbaugebiet haben mit qualitätsbewussten Winzern, großteils qualitätsbewussten Winzern und natürlich auch mit dem Loiretal, wo wirklich, wirklich starke Sauvignons herkommen. Aber ja, vielleicht braucht auch Sauvignon als Rebsorte einfach mal so ein kleines Update. Sauvignon vielleicht auch ein bisschen verschlafen als Rebsorte, eben mit dieser prägnanten Aromatik. Und vielleicht muss ich da einfach auch im Gedanken der Trinker was ändern, dass Sauvignon nicht dieses Holunder und dieses Litchi und diese Ananas-Aromatik haben muss, sondern so schmecken kann, wie wir das heute im Glas haben. Bisschen feiner, bisschen dezenter und ich glaube, dann kann Sauvignon wieder echt, echt zu großem Ruhm gelangen.
Aber Marius, ganz kurz, es gibt doch auch roten Sancerre, oder?
Das ist tatsächlich das, was wir jetzt als nächstes verkosten, und zwar Stéphane Riffaut macht auch Pinot Noir. Es ist eine Rebsorte, die ist genauso zugelassen für die AOP wie Sauvignon Blanc. Es ist nur so, dass es eigentlich nicht stattfindet auf dem deutschen Markt. Und das ist, glaube ich, auch eine Angelegenheit, die jetzt auch gerade durch Riffaut auf dem deutschen Markt geändert wird, weil die Pinot Noirs, ich habe es gerade schon gesagt, es ist ein Steinwurf entfernt vom Chablis. Also wir sind schon halb im Burgund mit einem Fuß. Es sind schon noch ein paar Kilometer natürlich, aber die Klimatik, das Klima für ein Pinot Noir ist geschaffen. Also du hast ein bisschen das Kühlere, du kannst eigentlich ganz, ganz feine, elegante Pinots machen. Wir haben die Weine auch schon wieder vorverkostet und der Pinot Noir von Riffaut, man merkt schon, er versucht jetzt nicht so diese ganz feine, diese klassische Variante zu machen, sondern das wirkt schon ein bisschen kräftiger, ein bisschen druckvoller und auch intensiver und dichter.
Ja, aber das finde ich gar nicht so unerfrischend, weil so, was jetzt natürlich passieren kann im Burgund, ist, dass alles so dieses nur mehr zart und nur mehr elegant und nur mehr fein und dass ein Wein, der ein bisschen was auf dem Rippen hat, einfach direkt verschrien ist, weil er einfach nicht mehr dieses ganz Elegante und Zarte und Feine hat. Und das finde ich nicht unerfrischend an dem Stil. Ich meine, das in der Nase passiert da schon viel, das hat schon eine gewisse Konzentration, das hat auch ein bisschen was, für mich hat es ein bisschen was Weihnachtliches. Es geht so ganz leicht in diese zimtige, nelkige, ganz bisschen rosinierte Richtung. Am Gaumen, was sagst du, Markus?
Du hast es gut beschrieben, es hat ein bisschen was Weihnachtliches, aber jetzt nicht unsexy, Gegenteil. Es hat Kraft, es hat Power, die Farbe spricht auch schon für was Konzentrierteres. Es ist sehr dunkel, dicht, kraftvoll, aber jetzt ohne Fett oder alkoholisch zu wirken. Ja, also es ist ein schöner Pinot Noir, man kann ihn gut trinken und wenn man nicht weiß, dass von der Loire ist, man könnte auch wirklich ein Burgund sein. Ja.
Hat einen super, super schönen Gerbstoff. Es hat Grip, super, ja. Es hat Grip und das macht den Wein auch ein bisschen leichtfüßiger und ein bisschen saufiger.
Die Jungs sprechen von Tannin, ja. Also wenn man von Grip spricht, dann spricht man von Tannin, ja. Kannst du uns noch ein bisschen mehr über den Wein erzählen vielleicht, Marius?
Ja, wie schon gesagt, wir haben in dem Fall Pinot Noir, diese auch zugelassene Rebsorte für Sancerre. Man schmeckt ja schon ein bisschen was raus. Es ist konzentrierter, es ist auch reifer vor allem. Also das hängt auch weniger mit dem etwas wärmeren Jahr zusammen, sondern er liest dann auch ein bisschen später jetzt als vielleicht auch, jetzt was ist, wenn man mit dem Burgund vergleicht. Das ist ja auch mittlerweile oft ein Wettlauf, auch wer liest früher und dem macht er halt nicht mit. Das ist, er liest, wenn es physiologisch reif ist, auch wieder so ein schönes Stichwort, physiologische Reife. Wenn es einen gewissen Öxlegrad hat, wenn es einfach, wenn die Säure ausgereift ist. Und genau das ist, ich glaube, das Ziel vom Claude Riffaut, dass er einfach seinem Stil treu bleibt und dann halt auch letztlich einen reifen, einen vollmundigen und einen dichten und konzentrierten. Und ich glaube, das kann man auch ganz, also ohne negative Konnotation sagen, dass er einfach ein bisschen dichter und konzentrierter ist. Du hast gesagt, weihnachtlich, Stefan, ja. Food Pairing, oder?
Geiler rosa Rehrücken, so irgendwas in die Richtung, könnte ich mal echt, oder jetzt passend Maibock. Cool. Geilen ja. rosa Maibock dazu, ein bisschen Lakmias. Ja, genau.
Kühler vielleicht.
Ne? Ja. Aber wie ich schon gesagt habe, ich finde das vom Stil her nicht uncharmant. Das geht halt weg von dieser nur karg und nur Säure und nur dünn und fein und Eleganz. Das ist halt ein bisschen, es hat halt ein bisschen mehr Speck auf den Rippen und das ist ja bekanntlich nichts Uncharmantes, oder?
Nö. Also.
Sprichst du jetzt noch mal rein, Stefan, oder?
Ich glaube, man kann ganz gut mit sowas arbeiten und ich denke auch sowas, auch diese Angelegenheit hat sich mit der Luft ganz arg verändert. Das ist ein bisschen offener geworden, ein bisschen frischer dadurch auch und gebt dem Wein einfach die nötige Zeit und Luft, die er braucht. Und vielleicht vergesst ihr noch einfach mal ein, zwei Jahre im Keller, weil ich glaube, das schadet dem überhaupt nicht. Jetzt haben wir ja recht viel über Sancerre, über Rifaud gesprochen. Ich würde zum Abschluss nochmal vorschlagen, was sind die besten Sauvignon Blancs der Welt und jetzt Namen, Name-Calling.
Wir können ja gleich an der Loire bleiben, wenn wir über die größten Sauvignon Blancs der Welt sprechen. Da gibt es einige, unter anderem Didier Daguenon, leider schon verstorben. Ich glaube, sein Sohn. 2008 hat sein Sohn übernommen. Das sind mitunter schon der Einstieg, wenn man jetzt von Einstieg sprechen kann. Ja, das Zeug kostet ja Kohle. Ja. Aber das sind wirklich tolle, tolle, großartige Sauvignon Blancs. Unter anderem der Silet oder Silex, wie viele auch sagen. Einer seiner größeren Weine oder Asteroid. Ist der größte Wein. Ja. Wirklich, kauft euch mal eine Flasche, wenn ihr die Chance habt, schon vom Einstieg. Ihr werdet viel Spaß haben. Und ich glaube, dann übergebe ich an den Steirer, weil da geht es mit Sicherheit weiter.
Ja, in der Steiermark, du, das ist klar, da ist für mich einfach die Demenz absolute Speerspitze. Für mich gehört Gerhard Wohlmuth mittlerweile oben dazu. Einfach Schiefer Sauvignon aus dem Sausal, aus Kitzek, genau. Wenn man in Deutschland sind, die Gesine Roll vom Wedenbahnhof aus Rheinhessen macht sehr, sehr schöne Sachen. Der Andres Michi in Deidesheim macht coole Sauvignons, finde ich. Was gibt es noch in Deutschland?
Ich sag mal, Deutschland ist es ein bisschen stiefmütterlich behandelt, wie schon erwähnt. Württemberg zieht nach, also Schneidmann macht ein bisschen was. Beurer macht ein bisschen avantgardistische Sachen. Das sind dann etwas mit mehr Maischestandzeit, mit mehr Hefelager. Das ist auch richtig gut. Claudie Bay natürlich. Immer noch als Referenz für die Besten. Nehmen wir alles zurück, das stimmt nicht. Ich als Auswärtiger habe tatsächlich auch so eine, ja, ich trinke wirklich saugerne Steiermark. Also wenn es Sauvignon Blanc sein muss, dann auch gerne Steiermark. Ich hatte kürzlich mal vom Neumeister die großen Sachen. Das fand ich richtig stark, muss ich sagen. Auch wenn es ein bisschen anders ist, das ist wirklich mit dem Themen, das ist weniger rebsortentypisch und fast schon wieder, jetzt kommt wieder das blöde Wort, das Bullshit-Bingo, burgundischer irgendwo.
Ja, Christoph hat das Weingut ja so, ich glaube, 2004, 2005 vom Papa Albert übernommen und hat sofort den biodynamischen Weg eingeschlagen. Und die Weine sind grandios. Wie du sagst, es ist nicht dieser Armin-Stil, dieses Moorfeitel. Moorfeitel ist der große. Und das ist nicht so wie Armin, nicht so dieses Schlanke und Karge. Das hat ein bisschen mehr Speck auf dem Rippen und es ist ein bisschen breiter und kräftiger, aber es ist absolut, absolut grandios. Und natürlich die Sachen von den Chepes aus der Steiermark.
Genau. Wir dürfen die grandiosen Naturweinwinzer unseres Landes nicht vergessen. Unter anderem mit Andreas Chepe, seinem Bruder Ewald Chepe. Wir haben Hartmut Abell. Wir haben unendlich gute Winzer, auch Naturweinwinzer, die geilen Shit aus Sauvignon Blanc machen. Und ja, die Sauvignon Blanc Wüste Deutschland haben wir eh schon besprochen. Ja. Es gibt ein paar coole Sachen, es gibt natürlich auch viel Schmarrn, so wie überall. Und ich glaube, in die neue Welt brauchen wir jetzt nicht gehen. Ich glaube, wir können in Europa bleiben, da haben wir die Benchmark haben wir schon besprochen. Ja, sonst.
Ja, dann sage ich vielen, vielen Dank, Stefan, Markus. Es hat eine wahnsinnige Freude gemacht. Schön, dass ihr da wart. Hoffentlich bald wieder privat, nur zum Saufen, ganz offen und direkt gesagt. Und bis bald. Macht's gut.
Danke dir, Marius. Alles Gute.
Vielen Dank für die Weine.